Ich möchte euch heute ein bisschen die Lebensgeschichte von Rupa Goswami erzählen. Aber ich dachte, dass es vielleicht besser ist, wenn wir, das heißt besser, wir machen das auch, aber dass es vielleicht gut ist, wenn wir schon drei von den 64 hingebungsvollen Prinzipien durchnehmen, den 64 Ausübungen des hingebungsvollen Dienstes, sodass wir nachher nicht in so große Eile kommen, sondern alles geruhsam beenden können. Ich würde gerne jemanden bitten, du hast, glaube ich, eine vorzügliche Handschrift zu rechter Ausschrift. Wenn du bitte eine Seite freimachen kannst. Allgemeine Punkte 60 bis 67. Das werden wir noch ein bisschen brauchen. Dieses Zeichen, was du da hast, das habe ich noch nie so gesehen. 60 bis 64. Ja. Es kommt aus der Mathematik, glaube ich, ne? Ja. Die fünf wichtigsten. Dankeschön. Das hast du sehr gut gemacht. Und man würde wichtigsten vorschreiben in diesem Zusammenhang. Aber wenn man dann Tittelchen macht, dann sind es fünf Erik, ich sonst wissen, was das ist. Gut, damit kannst du dich wieder sozusagen zurückziehen. Na, lass uns erinnern, wir sind in unserem Seminar gerade angekommen bei den Aktivitäten der Sadhana Bhakti. Das heißt, das Bhakti in der Praxis oder in der Übung. Der Wunsch ist es, dass wir bei dieser Form der Bhakti, die wir aufgrund der Anweisung der Schriften ausüben, das Gefühl der Hingabe zu Krishna entwickeln oder das Gefühl der Liebe. Die ersten drei. Nun beschreibt Rupa Goswami 64 Ausübungen der Bhakti. Er hat das aus den verschiedenen Schriften, den heiligen Schriften zusammengesammelt. Und Lord Chaitanya hatte ihm die Unterweisung gegeben, alle heiligen Schriften nach Bhakti durchzuforsten und durchzuforschen. Und dabei traf er dann auf diese 64 Punkte des hingebungsvollen Dienstes in der Praxis. Er listet diese 64 Punkte zunächst einmal auf und gibt dann aus den verschiedenen Schriften, die er gefunden hat, stichhaltige
Grundlagen für diese Punkte und weitergehende Informationen. Die ersten drei Punkte betreffen die Annahme eines spirituellen Meisters. Ich bin hier mal so ein bisschen jetzt am Schauen. Und es ist höchst interessant, den Goswami zu folgen, wie er das aufbaut. Er sagt, dass Bhakti oder der Tor der Hingabe wie ein, oder sagen wir, Bhakti wie ein Palast ist. Und wir Einlass finden in diesen Palast durch einen spirituellen Meister, der uns das Tor öffnet. Der erste Punkt ist also die Zuflucht, also Zuflucht bei einem echten spirituellen Meister zu nehmen. Nun, die Frage ist, wer ist geeignet, um Zuflucht zu suchen bei einem spirituellen Meister? Was für eine Qualifikation muss er mit sich bringen? Das ist noch alles bei diesem Punkt 1. Wer das erste Prinzip, um Zuflucht zu suchen bei einem spirituellen Meister ist, dass man versteht, dass die materielle Welt ein ausweglose Ort ist. Dass es nichtig ist, sich darin zu beschäftigen. Ich möchte euch ein Vers dazu sagen, vorlesen, den Rupa Goswami zitiert. Ein sehr schöner Vers, der uns zeigt, wie ein Mensch daran geht. Mein lieber König oder meine lieben Seminarteilnehmenden, bitte nimm als unmissverständlich zur Kenntnis, dass es in der materiellen Welt kein Glück gibt. Es ist einfach ein Irrtum zu glauben, hier gäbe es Glück. Denn an diesem Ort herrschen nur erbärmliche Bedingungen, nichts anderes. Jeder, der den Wunsch hat, wirkliches Glück zu erfahren, muss einen echten spirituellen Meister finden und bei ihm durch Einweihung Zuflucht suchen. Als nächstes werden die Qualifikationen für einen solchen spirituellen Meister gegeben. Und es ist interessant, wie diese Qualifikationen in der Logik des Vaidhi-Bhakti stehen. Nämlich, dass die Schriften uns Unterweisungen geben können. Ein spiritueller Meister zeichnet sich dadurch aus, dass er die Schlussfolgerungen der Schriften durch Überlegung und Argumente verstanden hat und deshalb befähigt ist, andere von diesen Schlussfolgerungen zu überzeugen. Interessant, die Definition von spiritueller Meister ist hier nicht unbedingt, dass er eine, sagen wir mal, in Prema Bhakti vertieft ist und den Darschein der höchsten Persönlichkeit Gottes genießt, sondern es wird besonders hervorgehoben aufgrund seiner Kenntnis von den Schriften, von Krishnas heiligen Worten, die er versteht und von denen er andere überzeugt. Solch große Persönlichkeiten, die beim höchsten persönlichen Gott Zuflucht gesucht und alle materiellen Erwägungen beiseite geschoben haben, müssen als echte spirituelle Meister verstanden werden. Jeder sollte versuchen, einen solch echten spirituellen Meister zu finden, um den Sinn seines Lebens zu erfüllen, der darin besteht, sich zur Ebene spiritueller Glückseligkeit zu erheben. Gut. Das ist also der erste Punkt. Man soll einen solchen spirituellen Meister finden und von ihm lernen und von ihm geführt werden. Das ist der Weg, der aus der materiellen Welt in die spirituelle führt. Der zweite Punkt ist es, Einweihung von einem spirituellen Meister bekommen und dann Anweisung von ihm entgegenzunehmen. Mit anderen Worten, nachdem er das materielle Leben zurückgewiesen hat, sollte man mit festem Vertrauen Unterweisungen entgegennehmen, die einem helfen können, das eigene spirituelle Leben aufzubauen. Wie schön, es geht hier um Einweihung, Diksha. Diksha, eine Einweihungszeremonie, da finden zwei Dinge statt. Das Erste, was stattfindet, ist, dass Karma transferiert wird. Das heißt, unsere bedingte Natur wird aufgelöst. Wir werden akzeptiert als ein Teil, oder wir formell eine Bestätigung, dass wir auf der spirituellen Ebene handeln. Und dann das Zweite, was passiert ist, dass spirituelles Wissen vermittelt wird. Das ist nicht so ein Blitzeffekt, dass mit der Einweihung ist einem plötzlich die gesamte Ausweitung des spirituellen Wissens klar. Nein, es ist mehr so zu sehen, dass ein Vorgang angefangen hat, spirituelles Wissen zu bekommen und es auch zu absorbieren. Der dritte Punkt, oder darf ich mal sehen, sind hierzu irgendwelche Fragen, die in der Luft sind. Was ist, wenn der Meister nicht mehr lebt? Wenn der Meister den Schüler verlässt und indem er von der Erde geht, so werden die Unterweisungen, die der Meister den spirituellen Meister, den Schüler gegeben hat, zu dessen einzigen Reichtum im Leben. Er hält sich an diese Unterweisungen und dadurch, dass er sie befolgt, kommt es zu einer Art, man könnte sagen, mystischen Kommunikation, in der der spirituelle Meister den Schüler auch weiterhin die wichtigen Fragen, die sich ergeben, beantwortet. Es kann auch sein, dass der Schüler in der Abwesenheit seines lebenden spirituellen Meisters Zuflucht sucht bei verschiedenen anderen Gurus, die man als eben die Shiksha-Gurus, die anweisenden spirituellen Meister betrachtet. Der einweihende spirituelle Meister ist einer, das heißt, er gibt die Diksha, und die anweisenden spirituellen Meister sind viele, die geben die Unterweisungen, die er nötig sind, um den Schüler weiterzuführen. Das wird unter der Transformation des Karmas verstanden. In der Manu-Sanghita gibt es eine Aussage darüber und in einem anderen Werk. Und es ist so, dass eine bedingte Seele durch ihr Karma nicht mit dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes anfangen könnte. Denn der hingebungsvolle Dienst ist ein Geschenk, ist eine, sagen wir mal, ist eine spirituelle Angelegenheit. Es sind spirituelle Tätigkeiten, die stehen nicht im Karma. Wir können zum Beispiel nicht sagen, es ist mein Karma, dass ich ein Devot von Krishna geworden bin. Das ist nicht, es ist vielleicht so, dass du durch dein Karma einfach, ja, dass da irgendwie drinsteht, dass du ein paar Neigungen hast, zu einem anderen Lebensinhalt hinzuführen. Aber das ist niemals dein Karma. Dein Karma ist es, für immer zu rotieren im Kreislauf von Geburt und Tod, sozusagen. So, im Augenblick der Annahme durch ein spirituellen Meister wird dieses Karma-Kreis durchbrochen und dieses das heißt, dein normales, weitergehendes, materielles Leben wird unterbrochen und dieses Karma muss irgendwo hin. Man hat das Gleiche, ist interessant, bei heiligen Orten, da kommen Leute hin, die sind voller Karma und lassen jetzt ihr Karma weg. Die gehen dahin, baden in den Flüssen und machen diese Dinge, die man an heiligen Orten hingeht. Und die Frage ist jetzt, wo geht das Karma hin? In den Schriften heißt es, dass diese Karma, dass das Karma haufenweise an den heiligen Orten liegt. Und dass man manchmal, wenn man aufpasst, da reintritt, wie in einen Haufen von einem Menschen. Deswegen, dieses Karma geht weg, so heißt es, durch die Gegenwart von reinen Gottgeweihten, die an den heiligen Orten baden. So ist es auch mit dem Karma eines Schülers oder einer bedienten Seele. Das geht weg, indem es sozusagen durch den Kontakt mit dem reinen Gottgeweihten ins jenseits befördert, also jenseits natürlich nicht der Bereich der Toten, aber wegbefördert werden. Srila Prabhupada hatte einmal davon, hat öfters gesagt, wie er nach Einweihungszeremonien krank geworden ist und wie ihn zu einem Hospital hinschaffen wollten. Er sagt, das ist keine gewöhnliche Krankheit, das ist Karma von den Schülern. Das geht durch den Devotee, durch den reinen Devotee hindurch und wird so weggeschaffen. Und deswegen muss der reine Devotee, er muss erstmal sehen, wie viele Schüler kann er annehmen, also wie viel Starkstrom kann er vertragen, sozusagen. Karma Starkstrom. Und ja, er muss sehen, dass wenn er Karma, wenn er da in diese Sache beschäftigt ist, dass eben das, sagen wir mal, dass das Karma auch durch ihn hindurch geht und nicht in ihm stecken bleibt, sozusagen. Also er muss ein guter Leiter sein, ein Leitender, der das weitergibt zu Krishna. Krishna, so sagte Prabhupada einmal, könne dieses Karma, auf dieses Karma, mit diesem Karma umgehen. Srila Prabhupadas Beispiel fällt mir jetzt gerade noch ein, steht in Perfect Questions and Perfect Answers, war so, dass der reine Devote wie ein Feuer ist und das Karma des Schülers wie ein Holzbrocken, was also reinkommt in das Feuer, das hingebungsvolle Feuer des reinen Devotees. Wenn er viel Hingabe hat, viel, dann kann er viel verbrennen. Wenn er nicht so viel hat, dann wird ihm das, wenn zu viel, wie sagt man, Holzklötze oder Holzscheite sein Feuer vielleicht zu einem Auslöschen bringen. Das kann sein. Aber es sein kann, dass das Feuer gespart wird. Es gibt solche Devotees, die so von, sagen wir mal, Hingabe erfüllt sind, dass sie überhaupt nicht mehr den Wunsch haben, in der materiellen Welt zu sein. Aber dieses stark brennende Feuer werden von den Devotees meistens für unseren Nutzen gedrosselt, so dass sie noch in der Welt sein können. Das heißt, der Devotee, der predigt, ist ein sogenannter Madhyama Adhikari, er ist auf der mittleren Stufe, denn wenn der auf der Uttama Adhikari Stufe ist, das höchste, der höchste der Devotees, ist für ihn es nicht mehr möglich, mit normalen Menschen wie uns zu kommunizieren. Wir sind ihm zu far out, also zu speziell drauf. Ne? Ja.
Ja. Wie ist das dann zu verstehen, dass man nach der Einweihung doch noch der Aktion geleitet wird? Also dass man weiterhin ja, also mit der Aktion auch seine vorher gegangenen Taten konfrontiert wird.
Chaitanya Charitamrita sagt, wird gesagt, mit der Einweihung erhält der Schüler einen spirituellen Körper, so wie der Körper von Krishna. Es wird nicht zu Krishna. Also. Doch es sind jetzt zwei Möglichkeiten da. Diese Restspuren, es gibt noch sogenannte Restspuren von Karma, die noch da sind, so wie die, und den Devotee, vor dem Devotee treten und die der Devotee vielleicht noch lösen muss. Sehr oft ist es so, dass der Devotee sich umdreht wieder ein bisschen. Und dass der Devotee diese Restspuren des Karmas sieht. Diese Restspuren des Karmas tauchen zum Beispiel im Traum auf. Das ist eine Art, wie damit umgegangen wird. Der Devotee träumt plötzlich Sachen, die nicht viel mit spirituellem Leben zu tun haben, sondern eher das Gegenteil. Vielleicht kennt ihr diese zum Teil sehr, sagen wir mal, peinlichen Träume, wo man wirklich die materielle Welt sieht.
Aviram, ich glaube, du hast da ein paar Träume im Sinne. Nicht? Ich schreibe im letzten Kapitel von meinem Buch von so einem Traum. Wenn ihr den mal liest, dann werdet ihr ins Schleudern geraten. Schon gelesen, das letzte Kapitel? Ja. Eine andere Möglichkeit für diese Restspuren des Karmas ist, sich zu manifestieren und sich zu zeigen, ist in Form von Krankheiten, die auftreten im Leben eines Devotees. Diese oder in Form von gewissen Leid. Diese Restspuren sind nur Restspuren, das heißt, es ist nicht das volle Ausmaß der karmischen Reaktion. Es sind Erinnerungen daran, wie leidvoll das materielle Dasein ist, Erinnerungen, die den Devoti helfen, sich ein für alle Mal zu lösen von der Ursache des materiellen Daseins. Die Ursache des materiellen Daseins ist der Wunsch, diese Welt zu genießen. Und wenn der Devoti diese Restspuren seines Karmas erlebt, wird er erinnert daran, dass diese Idee, die materielle Welt zu genießen, nicht richtig ist. Krishna bemüht sich hiermit also, den Auswirkungen des vergangenen Karmas, indem er sie als eine Art Lehrmittel einsetzt. Dem Devoti werden die nicht ganz erspart, sie werden ihnen aber auch nicht im vollen Ausmaß gegeben, sondern in einer dazwischenliegenden Intensität. Und diese Dinge lehren den Devoti dann, sich ein für alle Mal vom materiellen Dasein loszulösen. So ist unsere Sicht, was Leid betrifft, auch im hingebungsvollen Dienst. Ne? Das sind Restspuren von Karma, die du selber verursacht hast, die aber jetzt vermindert und abgeschwächt kommen, mit der einen Intention, dich zu lernen, dich zu lösen vom materiellen Leben. Somit nimmt ein Devoti dies Karma dankbar entgegen. Wir werden einen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes hören, weil es so häufig vorkommt, dass jemand in der materiellen Welt leidet, deswegen schließt Rupa Goswami diese leidvollen Erfahrungen in der, oder den rechten Umgang, den richtigen Umgang mit dem Leid als eines der Prinzipien des Sadhanas mit ein. Du kannst also spirituelle Tätigkeiten tun, indem du richtig lernst, mit deinem Leid umzugehen. Das hören wir nachher. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Mhm. Gut, ich gehe dann mal weiter. Es freut mich, dass ihr so daran teilnimmt. Der dritte Punkt, der praktisch der Einlass bildet in den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, ist, dass man dem spirituellen Meister mit Vertrauen und Zuversicht Dienste darbringt. Mhm. Der wichtigste Dienst, den man dem spirituellen Meister darbringt, ist, dass man von ihm hört. Mhm. Hören ist ein Dienst. Sie haben eine wichtige Erfahrung gemacht in einer Pilgerreise, die wir vor einige Zeit abschlossen, der Pilgerreise nach Ahobalam. Wir haben dort verschiedene Detis von Lord Nrsimhadev besucht und diesmal anders als sonst, nicht einfach nur sie gesehen und sie angeschaut, sondern ihnen einen Dienst dargebracht. Wir haben sie gebadet, eingeölt und vor allen Dingen immer wieder Verse rezitiert für ihre Zufriedenstellung und so weiter. Und wir haben gemerkt, wie wir durch den Dienst eine unglaubliche Nähe erzeugten zu Lord Nrsimhadev. Eine Nähe, die wirklich greifbar wurde. So ist es auch, wenn der Devotee es lernt, seinem spirituellen Meister mit Glauben und Zuversicht zu dienen. Auf diese Art und Weise erzeugt er eine schöne Nähe zu dem spirituellen Meister. Eines ist eine Sache, ist natürlich, dass man von ihm hört. Srila Rupa Goswami sagt, dass man den spirituellen Meister, weil er der Träger einer Botschaft ist, als ebenbürtig mit Krishna ansehen sollte. In dem Sinne, dass er eben diese spirituelle Botschaft von Krishna trägt. Mein lieber Uddhava, der spirituelle Meister muss nicht nur als mein Vertreter anerkannt werden, sondern als mein ureigenes Selbst. Man darf ihn niemals mit einem gewöhnlichen Menschen gleichstellen. Man soll den spirituellen Meister niemals beneiden, so wie man eine gewöhnliche Person beneidet. Der spirituelle Meister soll immer als der Vertreter des höchsten persönlichen Gottes angesehen werden, und indem man dem spirituellen Meister dient, dient man allen Halbgöttern. Hare Krishna. So, hiermit haben wir die ersten drei Prinzipien für den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes gehört. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, ein bisschen weniger als eine Dreiviertelstunde. Ich denke, dass wir jetzt eine erfrischende 10 Minuten Pause machen, und dann werde ich anfangen, das Leben von Srila Rupa Goswami zu erzählen. Wir zuerst werden wir eine transzendentale Genealogie hören, also ein bisschen eine Abstammungstafel. Das habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, das darzustellen. Ich glaube, es wird sehr interessant sein. Gut, Hare Krishna. So, ich möchte euch jetzt ein bisschen über den Autoren vortragen, nämlich Srila Rupa Goswami. Wir Devotees Krishnas werden alle als Rupanugas bezeichnet. Das heißt, diejenigen, die Rupa folgen. Das hat einen ganz bestimmten, eine geheimnisvolle Information liegt das zugrunde. Die Information ist folgende. Vor 5000 Jahren ist Sri Krishna erschienen in dieser Welt, um mit seinen Spielen uns anzuziehen, die Reise in die spirituelle Welt wieder zu unternehmen. Krishna hat auch zahlreiche Unterweisungen gesprochen, von denen wohl die bedeutendsten seine beiden Gitas sind, die Bhagavad Gita und die Uddhava Gita. Doch wenige Menschen folgten seinen göttlichen Unterweisungen, und auch seine göttlichen Spiele gerieten bald ins Vergessen. So ist dann Krishna noch einmal erschienen, als Chaitanya Mahaprabhu, um zu zeigen, wie man ihn als Devotee, in der Form eines Devotees oder durch hingebungsvolle Aktivitäten erreichen kann. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat das Leben, also hat nicht systematisch gelehrt. Man hat die Menschenmenge hauptsächlich zum Krishna-Bewusstsein erhoben durch das massenweise Singen des heiligen Namens, einer großen Kirtan-Veranstaltung, von denen wir nachher etwas hören werden, und durch das Verteilen von Prasadam. Unsere Bewegung folgt eigentlich dem Beispiel Chaitanya Mahaprabhus, indem wir für die Menschen außen das Singen der heiligen Namen propagieren und auch Prasadam verteilen in reichlichen Mengen. Das ist unser Wunsch, das ist nicht immer möglich, aber das ist zumindest ein wichtiges Prinzip, wie es Chaitanya Mahaprabhu gelehrt hat. Prabhupada sagte einmal, wir sind eine Küchenreligion. Mahaprabhu lehrte an und für sich nur 8 Verse, die Verse des Shikshastakams, in denen er die wichtigsten Unterweisungen seiner Lehre beinhaltete. Er inspirierte jedoch Srila Rupa Goswami und auch Srila Sanatana Goswami, indem er zu ihnen predigte Und sie bat auf systematische Art und Weise die Lehren des Krishna-Bewusstseins zusammenzufassen. Srila Rupa Goswami hielt sich auf im oder lebte in dem Radha Damoda Tempel, hatte dort sein Bhajan, wo er sein Bhajan Kutir, wo er Krishna verehrte, und später, nachdem er den Körper verlassen hatte, wurde dort ein Samadhi errichtet, in dem seine Gebeine aufbewahrt wurden, das auch im Hofe des Damodar-Tempels, des Radha Damodar-Tempels bestand. Srila Prabhupada hat dort in dem Radha Damodar-Tempel gelebt für mehrere Jahre, ich glaube ein ganzes Jahrzehnt war es, wenn ich mich nicht täusche, also 10 Jahre, bevor er in den Westen geht. Und er beschreibt aus dieser Zeit, dass ihm sehr oft Rupa Goswami erschienen war, um ihm Fragen zu beantworten im Krishna-Bewusstsein. Einmal hatte er eine Erscheinung. Rupa Goswami kam aus seinem Grabmal heraus zu ihm in sein Zimmer und sagte ihm: Habe keine Angst. Auch ich möchte, dass du in den Westen gehst, um dort die Lehren des Krishna-Bewusstseins verbreitest. Hab keine Angst, denn ich werde immer mit dir sein. Ich werde dich begleiten. Ich werde an deiner Seite stehen. Das ist, wie soll ich mich ausdrücken, die Segnung, die Rupa Goswami erhalten hat, die Srila Prabhupada erhalten hat von Srila Rupa Goswami. Nämlich unter seiner Aufsicht zu sein und von ihm inspiriert zu werden. Srila Prabhupada fing an, im Radha Damodar Tempel sozusagen Zuflucht suchen bei Rupa Goswami, das Bhakti Rasamrita Sindhu zu studieren und für die Übersetzung ins Englische bereitzustellen. Denn es war ihm sehr, sehr wichtig, in seiner Präsentation des Krishna-Bewusstseins Rupa Goswami oder mit Rupa Goswami verbunden zu sein. Ihr müsst euch erinnern, dass Lord Chaitanya einmal sagte, dass Rupa und Sanatan Goswami seine beiden Generäle seien, unter denen er das Krishna, unter deren Aufsicht er das Krishna-Bewusstsein in den Westen verbreiten lassen wollte. Nicht? Und Srila Prabhupada meldet sich jetzt bei dem General Rupa Goswami, er lebt in seinem Bereich, seiner Kommandozentrale, wenn wir das mal in dieser Sprache ausdrücken wollen. Wenngleich ich nicht denke, dass wir zu sehr diesen Bereich ausweiten würden. Er lebte dort, um von da aus dann sein Plan zu formulieren, das Krishna-Bewusstsein in den Westen zu tragen. Alle Gottgeweihten, die in der Nachfolge Chaitanya Mahaprabhu stehen, sind somit Anhänger und Nachfolger von Srila Rupa Goswami, die in der Poesie und den Werken Rupa Goswamis folgen. Insbesondere diesem einen hier, dem Bhakti Rasamrita Sindhu oder dem Nektar der Hingabe in Deutsch. Denn hier, zum ersten Mal in der Bhakti-Bewegung, wird die Lehre von der Bhakti ganz systematisch zusammengefasst. Ich glaube, diejenigen, die bisher an dem Seminar teilnehmen konnten, sehen eine gewisse Systematik dort aufleuchten, sodass man versteht, wir haben es hier mit einer deutlich ausformulierten spirituellen Theologie zu tun und nicht einfach ein paar gefühlsmäßigen Äußerungen. Im Adilina, ich denke, was wir unbedingt lernen sollten, ist, dass diese großen Weisen wie Rupa Goswami noch immer da sind. Sie sind nicht tot und gegangen und deswegen nicht mehr zugänglich. Nein, sie sind in der spirituellen Dimension gegenwärtig und man kann durch sie Inspiration im spirituellen Leben bekommen. Ich muss selber sagen, dass ich einem der sechs Goswamis von Vrindavan viel in meinem eigenen spirituellen Leben zu verdanken hatte. Das war so um die 1987 wohl. Ich bin so schlecht mit Jahreszahlen, das hat für mich überhaupt gar keine Bedeutung. Ich denke nicht in numerischen Größen in meinem Leben, aber es muss so in der Zeit gewesen sein. Und da habe ich mir überlegt, ob ich die Lebensstufe des Sanyas annehmen sollte und war mir nicht so ganz sicher, denn als Brahmachari tat ich doch bereits, erlebte ich bereits im Zölibat. Ich war mir nicht so sicher, was durch Sanyas sich noch verändern sollte durch diese Lebensstufe. Ich hatte sogar ein bisschen Sorge, denn dadurch, dass es nicht so viele Sanyasis gibt, wird man durch die Annahme des Sanyasis zu einer Art öffentlicher Figur. Und ich beschloss also, diese Frage vor Raghunath Goswami zu tragen, einem der sechs Goswamis von Vrindavan, die auch bei Rupa Goswami lernten. Und hielt mich lange auf, dort wo sein Grabmal war, bevor ich also auf der Suche nach Antwort auf diese meine Frage. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Raghunath Goswami mir geholfen hat in dieser Nicht-Entschiedenheit, diesem unentschiedenen Dasein, in dem ich zu ihm gebetet habe. Besonders an den Grabmälern sind diese großen Seelen gegenwärtig. Eine große Seele ist nicht so sehr gegenwärtig in seinem Geburtsort oder so, denn da hat er noch nicht das Wissen manifestiert, was ihm zu eigen ist. Durch die Kindheit gegangen, durch das Babytum und durch die Kindheit. Die großen Seelen und ihre Lehren sind insbesondere an ihren Grabmälern gegenwärtig, den Samadhis, wo man hingeht, um Antworten auf Fragen zu bekommen. Srila Prabhupada betete somit regelmäßig am Grabmal von Rupa Goswami um Hilfe und um Inspiration und bekam sie dann auch und beschloss daraufhin, sich dieser Aufgabe zu widmen, das Krishna-Bewusstsein im Westen zu verbreiten. Nun, lasst uns, bevor wir über das Leben von Rupa Goswami sprechen, einige sprechen, ein bisschen sehen, in welcher Familie er erschienen ist. Sich in Familienstammbäumen umzuschauen, hat den Vorteil, dass die Person, mit der man sich befasst, plötzlich viel realer wird, als wenn man sagt, vor 1500 Jahren lebte einmal ein Sadhu namens Rupa Goswami. Der Stammbaum Rupa Goswami, der sich verfolgen lässt, geht bis ins 12. Jahrhundert, also davor ist er auch da, in den südindischen Staat Karnataka, wo es einmal einen König gab, der gleichzeitig auch ein Brahmana war. Dieser Brahmana-König hatte viel Einfluss und Macht. Er hatte einen Sohn namens Aniruddha Dev. Und Aniruddha Dev wiederum hatte zwei Kinder namens Rupeshwara und Sri Harihara. Rupeshwara war unglaublich gelehrt. Er war der Ältere und hatte besaß das Wissen der gesamten offenbarten Schriften, was auf seiner Zunge ruhte und nur darauf wartete, sich zu manifestieren in gelehrten Worten und Analysen. Rupeshwara. Sein jüngerer Bruder Harihara war außerordentlich befähigt, mit Waffen zu kämpfen. Er konnte es im Kampfe gleichzeitig mit ein paar hundert Männern aufnehmen, indem er sich so schnell wie der Wind bewegte und dabei alle Arten von Kampfkünsten beherrschte. Er hatte ein Schwert, Maxi,
dass er mit was verlangt war wie ein Mann, und er bewegte dieses Schwert mit beiden Händen. Ganz schön intensiv, nicht? So. Der Hari Haranun wurde, nachdem der Vater Aniruddha-Dev gestorben war, sehr stolz auf seine militärische Kraft und usurpierte, also ergriff das Königreich seines, was er eigentlich mit seinem Bruder Rupeshwara regieren sollte, mit Gewalt an sich. Das war das oft in dieser Welt, dass diejenigen, die Waffengewalt oder körperliche Gewalt haben, sehr unfein sind und sehr heavy manchmal. Und so war Rupeshwara gezwungen, bei Nacht und Nebel, wird gesagt, auf einer Kutsche, die vor die 8 Pferde gespannt waren. Also es war eine 8-pferdige Kutsche, das kann man sich gar nicht vorstellen, die müssen, das waren die alten Zeiten. Nicht? Das war also eine Luxuskutsche. Da reiste er nach Orissa und dann nach Bengal und hat sich dort dann niedergelassen. Er war ein Flüchtling, der nur seine heiligen Bücher hatte und der dort ein einfaches Leben führte. Nun, bald hatte er mit seiner Frau einen Sohn, der hieß Padmanabha. Padmanabha war wunderschön und tugendhaft, wird berichtet. Und er war ein großer Geweihter von Lord Jagannath. Er sang den ganzen Tag Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. War ein toller Devote von Lord Jagannath. Padmanabha ging zum Gangesfluss und hat dort ein kleines in der Wildnis ein Häuschen gebaut, um das sich bald andere tugendhafte Devotis sammelten. Es wurde eine richtige Devoti-Siedlung, wie wir es vorhaben auf Goloka Dham, wenn sich das realisieren lässt. So hat sich da eine Devoti-Siedlung am Ufer des Ganges um den Padmanabha gebildet. Padmanabha war aber lange Zeit, so wird gesagt, kinderlos. Da ging er zu einem Brahmana, der hieß nicht Madhavananda, und bat ihn darum, ob er ein Yajna ausführen könne. Und dieser Brahmana, der nicht Madhavananda hieß, vollführte dort ein Yajna, woraufhin der tugendhafte Padmanabha 18 Töchter und 5 Söhne kriegte. Es funktionierte also unglaublich. 18 Töchter. Stellt euch das mal vor. Was sagst du nun, Maxi? Ja. 18 Töchter und 5 Söhne. Das war aber kein Problem, denn Padmanabha war ein großer Geweihter. Und Lord Jagannath beschreibt, dass er für seine Devotis sorgt. Die hat man also genügend. So, einer von diesen Söhnen hieß Mukunda. Und Mukunda wiederum hatte verschiedene Söhne, unter denen ich besonders Kumaradev hervorheben möchte. Kumaradev ging nach Bangladesch und baute dort in Faitabad ein Haus. Er wollte unbedingt, wie auch sein Urgroßvater, Gemeinschaft hatte mit Devotis. Und das war wohl der Grund, warum er nach Bangladesch ging, wo es viele Devotis des Herrn gab, die dort in stiller Abgeschiedenheit den Herrn verehrten. Nun, nachdem Kumaradev in Faitabad sich niedergelassen hatte, heiratete er die tugendhafte Revati und hatte 3 Söhne mit ihr. Und hier wird es jetzt interessant für unsere Geschichte, denn einer dieser Söhne war Rupa Goswami. Rupa Goswami hieß Santosh. Ich bewundere immer diese Eigenschaft. Ein Mahapurusha, brauche ich das nur einmal anzuschauen, hat es fürs Leben
in seine Gedankengänge eingeschweißt. Auch Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur hatte diese unglaubliche Fähigkeit. Er schaute nur mal auf ein Wissensgebiet hin und fotografierte das in seiner Erinnerung und behielt es in seiner Erinnerung bis auf alle Zeiten unauslöschbar. Stellt euch mal diese Eigenschaft vor. Dann würden wir zu so einem Seminar gehen und schwupp, ich brauchte nicht tausend von Notizen, die mich erinnern an das Gehörte. Das würde eine sehr nice Angelegenheit sein. Wenn seine Söhne, wenn man sie sah, heißt es, dass die Leute ihre Augen nicht abwenden konnten, wenn sie vorbeigingen. Das ist ein anderes Symptom von einer Mahapurush. Der ist so anziehend, man kann seine Augen nicht von ihm abwenden. Ich kann mich erinnern, Bhakti Bhushan Maharaj, mein Gottbruder, hatte einmal von darüber erzählt, wie sie Srila Prabhupada in den Flughafen gebracht hatten, nach Stockholm, von wo aus er nach England zurückflog und dann irgendwo anders hin. Und er saß dort. Prabhupada saß immer sehr aufrecht und er ging auch sehr aufrecht. Wenn Srila Prabhupada ging, war der Kopf immer so nach oben. Also total nach oben gerichtet. So, wie wirklich auch. Und Prabhupada saß da jetzt also und die Leute gingen an ihm vorbei. Aber sie gingen vorbei und sehen sie, guckten sie Prabhupada saß. Und zum Teil sind manche gegen die Wände gerannt und so weiter und so fort, weil sie ihre Augen nicht erlösen konnten von seiner Persönlichkeit. In San Francisco ging einmal ein Auto neben Srila Prabhupada her, ein Polizistenauto, beschleunigte dann schnell, kehrte einmal um den Block herum, fuhr wieder ran und fuhr im Schritt neben ihm her. Dann sprang plötzlich der Polizist heraus und sagte: Gentlemen, wissen Sie, dass Sie glühen? Sie glühen ja. Ja, eine Mahapurusha kann auch noch im Nachhinein sogar ein Team ausleuchten. Das ist die besondere Eigenschaft, denn in ihm, in den Mahapurushas, im Herz der Mahapurushas, ist Krishna anwesend. So muss man das sehen. Die Krishna ist anwesend in ihrem Herzen, ganz besonders manifestiert. Und deswegen haben wir so eine tolle Glühkraft, eine Ausstrahlung, sagen wir vielleicht besser. Im Srimad Bhagavatam wird gesagt, Bhagavata, du bist ein wandelnder Pilgerort. Jetzt so wie Dura gesagt. Du bist ein wandelnder Pilgerort. Warum? Weil in deinem Herzen der Keulenträger gegenwärtig ist. Nämlich Krishna in Form dieser Überseele. Ne? Krishna ist gegenwärtig. Du bist ein wandelnder Pilgerort. So. Das waren also drei Mahapurushas, die sehr schön waren. Nun, es begab sich eines Tages. Nein, es war so, dass zu der Zeit, wo die wirkten, Bengal und Bangladesch unter der Fremdherrschaft des Nawab Hussein Shahs war. Die Mogulen waren da und regierten das Land. Und es heißt, dass der Nawab den Wunsch hatte, dass der Nawab ein Minarett baute. Ein ganz kompliziertes Bauwerk, das nach sehr, sehr schwierigen statischen Gesetzmäßigkeiten gebaut wurde. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, diese Gebäude der Muslime haben ja eine unglaubliche Architektur. So ein bisschen, genau, das ist ein Minarett. Seht ihr, diese Türme. Man muss sehr darauf achten, dass das also statisch stimmt und nicht zusammenbricht, weil die unglaublich hoch hinaus wollen. Prachtbauten. Und es hieß, dass sein Bauherr, der ihm half, diesen Prachtpalast zu bauen, starb, unvermittelt starb. Und er suchte sich einen neuen Bauherrn, der versuchen sollte, dieses Bauwerk zu Ende zu bringen, mit diesen Türmen und so weiter. Aber er schaffte es nicht. Er konnte die statischen Berechnungen nicht machen. So als der Nawab bemerkte, dass er nicht in der Lage war, dieses Bauwerk zu Ende zu bringen, war er sehr zornig und sagte ihm, wenn du das nicht zu Ende bringst, werde ich dich töten. Also dieser Bauherr ging also eines Tages, überlegte sich, wie soll ich das nun machen? Und das, erstmal ist das so unglaublich aufwendig, das zu bauen, dann ist es so unglaublich schwierig, das zu bauen, tausende von Leute bauen dabei mit, und wenn da der Plan nicht stimmt. Und so traf er eines Tages auf diese leuchtende Persönlichkeit, Sanatan Goswami, der damals Santosh hieß. Und Santosh schaute sich ihn an, den Bauherrn, und sagt, du siehst so unglücklich aus, warum? Ja, ich muss damit rechnen, dass ich geköpft werde die nächsten Tage, denn ich kann nicht dieses Minarett des Königs zu Ende bauen, also dieses Bauwerk des Königs zusammenbauen. Ach, sagte Sanatan Goswami, oder Santosh, das ist ganz einfach. Da musst du dies, das, jenes machen, das berechnen, das durch das teilen, dann durch dieses, dann dies subtrahieren und dann hast es. Haribol. Der Bauherr hatte nichts zu verlieren, folgte den Rat von Sanatan Goswami und baute dieses wunderschöne Gebäude. Sah sogar noch komplizierter aus als das hier, zu Ende. Als Nawab Hussain Shah das Bauwerk inspizierte und sah, mit was für einem Eifer die Bauleute drauf losbauten, fragte er, wer hat euch den Plan verraten? Och, sagte der Bauherr, manchmal trifft man, findet auch ein Blinder ein Korn. Was ist der Korn, das Korn? Wer ist das Korn, was du gefunden hast? Und der Bauherr war gezwungen zu sagen, es ist ein sehr, sehr junger, aber sehr intelligenter Hindu-Gentleman, der hier in der Nähe wohnt, Sanatan. So wurde Hussein Shah zum ersten Mal auf diese drei Persönlichkeiten, die in seinem Königreich lebten, aufmerksam. Später dann erinnerte er sich daran und beschloss, sie zu seinen Starministern zu machen. Santosh und Amara, ist das richtig? Amara ist Sanatan, sorry, und Santosh ist Rupa. Er beschloss, sie zu seinen Bauherren zu machen. Und, nicht Bauherren, zu seinen Ministern zu machen. Und sie wollten zuerst nicht. Sie sagten, du bist ein musulmanischer Herrscher, wir sind Hindus, wie soll das gehen? Aber der Nawab sagte, ich kann nicht ohne die Intelligenz hier dieses Land regieren. Ich drohe euch, wenn ihr nicht meine Minister werdet, werde ich euch töten lassen und viele andere auch. Wenn ihr meine Minister werdet und solange ihr gut regiert, werde ich eure Landsleute verschonen. Und unter diesem Drohen nahm Amara und Santosh die Einladung von Nawab Hussain Shah an. Ja, ihr habt richtig gehört, sie wurden Diener des Musulmanen, des despotischen Musulmanenkönigs. Sanatan Goswami oder Amara wurde der Premierminister und Rupa der Home Minister, wie sagt man, der Minister für Inneres, glaube ich, in Deutschland. Innen. Der Innenminister, danke. Er wurde der Innenminister. Und das habe ich noch nie, ja, das klingt total gut. Danke. Sanatan und Rupa genossen so viel Ansehen wie der Navaib, die Leute waren ihm dankbar, denn er verschonte sie vor den gewalttätigen Übergriffen des Navabs und wurde sehr, wie soll ich mich ausdrücken, war unglaublich, sie waren unglaublich angesehen, aber sie fühlten sich immer voller Scham. Sie waren sehr bescheiden. Sie waren unglaublich kompetent. Ich habe mal ihre Büros gesehen. Die hatten einen richtigen Flügel, in dem sie saßen und regierten, das Land regierten. Sie waren praktisch diejenigen, die das ganze Land regierten. Aber sie waren immer voller Scham. Denn sie dachten sich, wir sind in den Diensten von Materialisten. Das kann nicht der Sinn und Zweck unseres Lebens sein. Und sie sehnten sich nach der Zeit, wo sie aus diesem Dienst entlassen wurden. Ihr Reichtum war unüberschätzbar, denn der Nawab überschüttete sie förmlich mit Segnungen. Er brauchte sich bald um nichts mehr zu kümmern. Er konnte einfach das Hofleben genießen, Kultur, Kunst und Sinnbefriedigung haben. Weil er wusste, die beiden, sein Innenminister und sein Premierminister, taten alles für ihn besser, als er es jemals tun konnte. Es gab keine Schwierigkeiten und Knappheit in den Königreichen. Aber die beiden waren sehr, sehr gedrückt. Und die einzige Art und Weise, das für sie zu überleben, war, dass sie in ständiger Trennung von Krishna sich fühlten und in ständiger Trennung von Lord Chaitanya. Sie hatten gehört, dass Lord Chaitanya erschienen war und in Puri residierte, und in ihrem Herzen war immer der Wunsch da, sich Lord Chaitanya anzuschließen. Sie schrieben mehrere Briefe, die nicht beantwortet wurden, aus irgendeinem Grunde, bis sie schließlich einen Brief kriegten, der von der Hand des Herrn geschrieben war. In dem Brief hatten sie gesagt, wir möchten gerne unser Leben aufgeben als Bedienstete, Premierminister, als Innenminister und Premierminister. Wir wollen nicht mehr. Aber Lord Chaitanya hatte zurückgeschrieben, den Vers, einen wichtigen Vers, der auch für uns in dieser Welt wichtig ist. Er sagte, eine Frau, die zu Hause lebt und einen anderen Mann als ihren eigenen Mann liebt, wird ihre Pflichten im Haushalt noch geflissentlicher ausüben als eine Frau, die das nicht tut. Und Rupa und Sanatana verstanden sofort, sie waren sehr intelligent. Chaitanya Mahaprabhu hatte ihnen gesagt, ihr solltet für euch ganz ins Geheime das Krishna-Bewusstsein kultivieren, dabei aber darauf achten, dass ihr eure Pflichten als Premier und Innenminister mit noch größerer Zuverlässigkeit ausfüllt, damit die nicht auf die Idee kommen, damit ihr nicht gehindert werdet. Das ist das Motto, was auch viele Devotees in dieser Welt an sich genommen haben. Sie treten auf als geflissentliche Prediger des Krishna-Bewusstseins, sie treten auf als sagen wir mal, als welche, die Projekte in dieser Welt leiten, aber in Gedanken sind sie immer bei ihrem Liebhaber, bei Krishna. So müssen wir in dieser Welt leben. Wir tun unsere Pflichten, die wir noch haben, aufgrund unserer Geburt in einem bestimmten Land, einer bestimmten Umgebung. Aber im Geiste sind wir immer bei Radha und Krishna. Haribol! Das ist wichtig, dass man diese Haltung annimmt, sodass es auch nicht zu Störungen der gewöhnlichen Devotees oder gewöhnlichen Menschen kommt in dieser Welt. So, wie sie ihr inneres spirituelles Leben geführt haben, ist total interessant. Einmal träumte Sanatana Goswami, er war noch sehr jung, er war in den Regierungsdiensten, dass ein Brahmana zu ihm kommen würde und ihm ein Buch überreichen würde. Ja, als er morgens da war und sein Kugel machte, klopfte es an der Tür. Dann machte er auf und er sah den Brahmana, der ihm im Traum erschienen war, der ihm das Buch gab, was er im Traum gesehen hatte, hieß der Srimad Bhagavatam und wieder verschwand. Auf diese Art und Weise hat Sanatana Goswami das Bhagavatam bekommen. Er ist rübergelaufen zu seinem Bruder und sagte, ich habe das Bhagavatam, ich habe die Erzählung Krishnas und das Wissen über Krishna, die vollständige Ausgabe, super. Und sie feierten. Sie haben dann ihr Land, wo sie lebten, Ramakeli, das Dorf Ramakeli, eingerichtet auf ganz Krishna-mäßige Art und Weise. Wir hatten, dieses Jahr waren wir da, wir hoben einen riesen See auf, Rupa Goswami hob einen riesen See auf, das ist ein riesen Ding, wenn man davor steht, guckt man wirklich, wo ist das Ende dieses Sees? So groß ist es. Vorletztes Jahr war ich da. Ein bisschen. Wir haben mir das alles angeschaut und mich ein bisschen aufgehalten dort und ich habe an den gedacht, wo ist das Ende dieses Lebens? Es ist einfach. Und wir haben da gebadet, vielleicht Upa Sagara, der See von Upa. Aber ein bisschen weiter weg davon ist ein wunderschöner Tempel, in dem so große Madan Mohan Devi sind. Jeden Tag, bevor Sanatana und Sanatana Goswami war, in den Hof gegangen ist, um dort seine Regierungsangelegenheiten zu machen, verehrte er für lange, lange Zeit Radha Madan Mohan mit großer Geflissentlichkeit. So, dann bauten die dort in Ramakeli eine Nachbildung von Vrindavan und nannten dieses geheime Gebiet, in dem sie sich aufhielten, Gupta Vrindavan. Gupta heißt verstecktes Vrindavan. Ihr seht dort zwei große Seen, ich meine nicht den Riesensee, sondern zwei kleinere Seen. Wer könnte mir sagen, was das so für Seen gewesen sind? Radha Kunda und Syamakot, genau. Die bauten dort einen Govardhan-Hügel nach und hielten sich auf diese Art und Weise immer in Vrindavan auf. So, für die Videoschauenden Nachwelt, jetzt sehe ich wieder, es ist leider so, meine Leuchtkraft ist nur Elektrizität. Ich muss euch total. So, die hatten da also Gupta Vrindavan und sehr oft sah man die beiden, wenn es noch kein Regierungsdienst war, wie sie mit Tränen in den Augen durch die Wälder durchgingen und riefen, Ha Krishna, Ha Krishna, Ha Krishna, Krishna, wo bist du? Nicht? Das war ihr Sadhana, ihre Ausübung des Hingebungsformdienstes, den sie machten. Sie bauten dort in Ramakeli eine gewaltige Versammlungshalle, in der die damaligen Vaishnava-Gelehrten zusammengerufen wurden. Und wenn ein neuer Gelehrter kam mit seinen Schülern, dann kam Rupa und Goswami, ließen alle Religionspflichten stehen und liegen und gingen zu ihnen und sagte, bitte komm und gebe heute Abend einen Vortrag. Nicht? Und dann wurden die Vaishnavas in der Umgebung eingeladen und Rupa Goswami kam dann persönlich, betupfte den Gelehrten mit Sandelholz, gab ihm eine Champak-Gelande um und sie hörten dann mit großer Aufmerksamkeit zu, wie der Gelehrte über Krishna-Bewusstsein sprach. Nach und nach wurde bekannt, dass die außerlesenen Gelehrten zu Rupa und Sanatan kamen, selbst Gelehrte von Navadvip kamen. Wenn die Leute kamen zu diesen Versammlungen, wo die Vaishnava-Kultur präsentiert wurde und diskutiert wurde, sah Rupa Goswami oft aus wie Indra unter seinen Halbgöttern, wenn er mit den anderen Gelehrten da saß und wenn er lächelte. Rupa und Goswami nahm zu dieser Zeitpunkt auch einen spirituellen Meister an. Ihr erinnert euch, sein Vorgang des hingebungsvollen Dienstes fängt an mit der Annahme von einem spirituellen Meister, der Einweihung durch einen spirituellen Meister und das Annehmen von Unterweisungen und das Dienst zu einem, Dienen oder der Dienst zu einem spirituellen Meister. Rupa Goswami Lehrer war Savananda Vidya Vachaspati von Navadvip, der ältere Bruder von dem späteren Salvaboma Bhattacharya, der regelmäßig nach Ramakeli kam, um die beiden Brüder zu unterweisen in all dem vertrauten Wissen des hingebungsvollen Dienstes. Eines Tages nun kam Lord Chaitanya Mahaprabhu nach Ramakeli. Und das sollte das Leben von Rupa und Sanatan total verändern. Ich möchte euch gerne darüber erzählen. Lord Chaitanya Mahaprabhu war auf seinem Wege nach Vrindavan. Er hatte Briefe erhalten von Rupa und Sanatan Goswami und ihn auch geschrieben. Von dem Inhalt des einen Briefes haben wir kurz erzählt. Und er wollte jetzt seine Devotees sehen in Ramakeli. Lord Chaitanya kam mit Tausenden von Menschen, die ihm folgten. Ich habe schon in der Vergangenheit gesagt, wenn Lord Chaitanya ging durch das Land, kamen viele Leute mit ihm, die immer den Sand, den seine Lotusfüße berührt hatten, einsammelten und in so kleine Döschen hineintaten, wie du sie auch, glaube ich, hast um Hals, nicht? Kavacha-Döschen. So hatten, so wurden, weil so viele Leute da waren, wurden die Straßen unpassierbar. Denn die nahmen sich so viel Sand weg, dass es riesen Löcher gab, durch die man nicht mal mehr durch Bullock-Kart, durch Ochsenkarren durchkam. Stell euch das mal vor. Das hieß also, dass da Millionen von Leuten nachging. Der Boden wurde richtig unpassierbar. Es gab richtige Potholes. Also Gruben, dicke Löcher. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu tanzte. Das heißt, wohin auch immer, wer auch immer die Schönheit Lord Chaitanyas sah, wie er tanzte, akzeptierte von ihm das Hare Krishna Mahamantra. Und er spürte dann, wie er durch das Singen des Hare Krishna Mantras eine bis dahin noch nicht gespürte Liebe im Herzen verspürte. Ich glaube, wir müssen uns das wirklich mal vorstellen. Lord Chaitanya brauchte nur durch die Gegend zu gehen und er tanzte die ganze Zeit und sang, hatte seine Devotees da, die Medanga spielten, und alle, die ihn sahen, verspürten eine bis daher noch nicht dagewesene Liebe im Herzen. Es war unerklärbar für die. Man berichtet von einer Geschichte, wo Lord Nityananda einmal durchs Land ging mit seinen Devotees, und da war einer gerade oben auf einer Palme, um die Datteln einzusammeln. Und Lord Nityananda schaute ihn mit seinem glücklichen Blick an. Es war ein sehr glücklicher Blick, so muss man sagen. Und als der angeschaut wurde, verlor er seinen Griff um die Palme und fiel nach unten und fiel in Ohnmacht, wie er unten ankam. Puff, plonk, wie eine reife Dattel. Dann wachte er auf und Lord Chaitanya nahm ihn und gab ihm die, auf der Stelle die Einweihung. indem er ihm das Mantra gab und ihn auf diese Art und Weise vom materiellen Dasein befreite und ihn auf diese spirituelle Ebene erhob. Das Krishna-Bewusstsein oder Chaitanya-Bewusstsein verbreitete sich da unglaublich. Stellt euch das mal vor, wenn Shri Krishna diese Shakti hätte, nicht? Er würde nur schnell durch den Züricher Bahnhof gehen und zack, zack, überall hinschauen und überall die Krokusse, die aus dem Schnee hervorbrechen würden, würde die Bhakti im Herzen der Menschen hören. Das wär mal ein anderer Stil. Nicht? Das hätte Stil, würde ich sagen, die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. So haben die Lord Chaitanya Mahaprabhu und ihre Gefährten getan. Und so kamen sie dann auch nach Ramakeli. Vor der Hauptstadt des Navab Hussein Shah bildeten sie sich und machten einen riesen Kirtan. Also einen riesen Kirtan. Zu diesem Kirtan, der fing erst an, dauerte eine Stunde und dann zwei Stunden. Und dann sprach es sich rum. Geh zu diesem Kirtan. Die Leute schwärmten aus, riefen ihre Verwandten und sagten, geh zu diesem Kirtan. Ich habe früher, als ich Kind war, mich sehr mit religiösen Phänomene interessiert. Und da hörte ich einmal, dass eine Zeltmission in Hamburg war. Vergesse ich nie mehr. Also die Zeltmission. Und auf dem Radio war, wenn man da hingeht und sagt, Jesus, ich nehme dich an, dann wird das Bein geheilt, wenn man ein schlimmes Bein hat. Nicht? Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, das gucke ich mir jetzt mal an. Und dann war so eine Predigt, die mich nicht im tiefsten Inneren ansprach, weil es so unglaublich, du musst, sonst. Also, das war der Inhalt der Predigt. Und dann ging also im Hintergrund eine Orgel an, weil sie noch immer. Und dann musste man in so einen besonderen Raum reingehen und sagen, ich akzeptiere Jesus in meinem Herzen und dann ist man also Christ jetzt. Und dann ist alles, dann ist man angenommen. Ich möchte es jetzt nicht lächerlich machen, aber ich möchte einen Eindruck aus meiner Kindheit wieder schildern. Und ich sah, wie viele Leute losgingen und in dieses Zelt, das war so ein dunkler Teil im Zelt, der nochmal abgesondert war, hinging und wie auch einer von meinen Freunden losstiefelte und mich so winkte, ich sollte auch mitgehen, aber ich konnte da nicht mitgehen, aus irgendeinem Grund. Ich hatte keinen Geschmack. nicht? Und ich kann mich aber deutlich daran erinnern, dass diese Zeltmission durch ganz Deutschland ging und unglaublich viele Anhänger war und auf diese Art und Weise das Christentum verbreitete. Etwas, was bestimmt, ich will es jetzt wirklich nicht so kritisieren, es war einfach nicht auf irgendeinem Grund nicht mein Geschmack. Trotz der Molltöne und Dur, also es wurde so richtig so sentimental, also schön gefühlsmäßig gespielt. Hier sehen wir eigentlich Spiegelung. Es gibt in der religiösen Geschichte immer so Predigerzüge, die unglaublich viel Mitlauf gewinnen und Anhänger bekommen. Hier zur Zeit von Chaitanya Mahaprabhu sieht man eigentlich den Prototyp. Die kam, Lord Chaitanya machte seine Kirtans und die Leute, die dann kamen, wurden von reiner Liebe zu Krishna erfasst. Die Zeichen aller Ashtasattvika Bhavas, alle Gefühlsstimmungen der Ekstase, Erblassen, das sich Sträuben der Haare, das Schwitzen, das Lachen, das Weinen, alle acht Symptome waren gleichzeitig, tauchten auf in denen und sie waren sehr berührt durch diese Krishna-bewusste Erfahrung und behielten die dann auch für den Rest des Lebens. Ja, es heißt, dass Leute, die bei Lord Chaitanya waren und dann wieder zurück nach Hause kam, die Leute, die sie zu Hause vorfanden, ebenfalls mit dem Keim der Bhakti, sagen wir mal, beglückten und sie erhoben. So machte Lord Chaitanya also einen dieser Kirtans und er machte ihn direkt vor dem Palast von dem Nawab Hussain Shah. Das war eine unglaubliche, sagen wir mal, Protestbewegung. Der Nawab versuchte den Islam zu verbreiten mit dem Schwert. Und jetzt kam Chaitanya Mahaprabhu und machte direkt vor seiner Nase einen von diesen, sagen wir mal, Liebeskirtans, nicht, wo die Liebe zu Gott verteilt wurde. Der Nawab Hussain Shah, wird berichtet, kam auf den Balkon und ging wie ein Tiger den Balkon herunter und sah, wie von überall her, wie die Ameisen zu dem Honignapf die Leute herbeigeströmt kamen und mit dem Kirt sorglos in den Kirtan einstoßen. Und er fragte zuerst einmal einen Polizeibeamten, ja, geh mal hin und guck mal, was da gerade passiert. Der Polizeibeamte kam zurück und sagte, da ist ein Heiliger, der hat Lotusaugen, der hat eine Hüfte so schmal wie die eines Löwens. Er hat Augenbrauen, die so geformt sind wie die Augenbrauen des Liebesgottes. Also so, wie Bogen. Kennt ihr die Augenbrauen des Liebesgottes? Die sind wie Bogen geformt. Wenn er seinen Blick auf die Leute wirft, fangen die an zu weinen vor Ekstase. Haribol. Manchmal brüllt er vor ekstatischer Liebe, dass die Wolken in zwei gehen. Wow! Haribol. Manchmal springt er in die Luft und wenn er landet, bricht die Erde auf. Jeder, der auch nur in seine Nähe kommt, wird beeinflusst durch ihn. So, dann ging Nawab Hussain Shah, der saß da so mit seinen Ministern, so können wir uns richtig vorstellen, ein stattlicher Mann mit Bart, mit Krone, schaute einen seiner Minister an, den Keshava Khan, und sagte, aus deiner Sicht gesehen, wer ist das? Und sagte Keshava, der auch von hinduistischer Abstammung war, ein ganz gewöhnlicher Sadhu, der kommt hier gerade vorbei und er wird bald wieder weitergereist sein. Mach dir keine Sorgen. Nein, sagte der Nawab Hussain Shah. Und fragte dann, ließ dann seinen Innenminister holen, Rupa Goswami, wer ist das nach deiner Meinung? Rupa Goswami gab eine diplomatische Antwort zu diesem Zeitpunkt. Eine Antwort, wo wir sein Genie erahnen können. Er sagte, du bist der König, du bist der Vertreter Gottes, sprach doch deinen eigenen Geist. Der Vertreter Gottes. Frag dich selber mal, ich will hören, was du sagst. Der Nawab Hussain Shah strahlte und sagte, dies ist kein gewöhnlicher Mensch. Das ist der gleiche, den wir Muslime als Allah verehren. Aufgrund von folgender Sache komme ich zur Schlussfolgerung. Wenn ich in diesem Königreich nur irgendetwas funktionieren lassen will, dass irgendetwas passiert, dann muss ich Geld dafür bezahlen. Oder Topf machen. Dieser Sadhu bezahlt seinen Anhänger nicht und macht ihn keinen Druck. Und trotzdem tanzen sie furchtlos vor der Höhle des Löwens. Er muss sie vor meinem Palast. Er muss eine Wirkung haben. Er muss sie angezogen haben im Herzen und ihnen alle Furcht genommen haben. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Niemand sollte ihn stören und ich möchte, dass er in diesem Lande nach Herzenslust seine Waren verteilen kann. Waren heißt die Prima Waren, die Prima Liebe. Der Narab Hussein Sahar verstand das. Nun, danach ging Lord Chaitanya weiter am Abend, ging er weiter. Nee, falsch. Sie tanzten weiter und für 3 Tage. Habt ihr, was war das längste, wie lange ihr schon mal im Kirtan wart? Abhiram, kannst du dich erinnern? Ja. Was würdest du sagen, der Dampfer?
8 Stunden.
Acht Stunden, wow. Ohne Unterbrechung?
Vielleicht 7,5.
Ja. Ich kann mich auch an sehr, sehr lange Kirtans erinnern. Die waren für mich, die fingen so an um 18 Uhr und hörten auf so um 4 Uhr morgens. Einfach singen und tanzen. Das ist unglaublich. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Man war in Schweiß gebadet und hat nicht mehr gedacht, man hätte einen Körper. Dieses Verständnis war weit entfernt. Und aber hier war es 3 Tage ohne Unterbrechung. 3 Tage. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht mal schlafen. Die Rupa Goswami und Sanatana Goswami hatten eine Botschaft zu Lord Chaitanya geschickt. Der musulmanische Herrscher machte jetzt gewogen sein, aber er kann ganz schnell wieder seine Meinung ändern. Es ist kein sicherer Ort, hier Kirtan zu machen. Sie hatten einen Boten geschickt und der Bote kam. Und versuchte, einen der Gefährten von Lord Chaitanya zu geben. Aber die tanzten einfach. War nicht zugänglich für diese Information. Schließlich ging der Bote weg, gab das irgendjemand in die Hand. Und irgendwann fuhr Lord Chaitanya. Lord Chaitanya rief ganz laut: Wer fürchtet hier den Kasi? Oh. Wollte sagen, ich. Der Kasi bewegt sich wie jedes andere Lebewesen unter meiner Kontrolle. Ihr braucht euch keine Angst zu machen. Nicht? Lord Chaitanya hatte das immer, hat er gepredigt in seiner Predigermission. Wer den heiligen Namen richtig chantet, wird vom Sudarshan Chakra des Herrn beschützt. Er braucht sich keine Sorge zu machen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. So. Ja, das ist. Jetzt möchte ich euch zum Schluss noch die Einweihung von Rupa und Sanatana Goswami mitteilen, wie sie Chaitanya Mahaprabhu trafen. Jetzt hatten sie nur eine Botschaft geschickt an Chaitanya. Er soll es doch besser nicht kennen, also damit es hier nicht einen Massenmord geben würde. Lord Chaitanya hatte das nicht angenommen und einfach weiter gechantet. Jetzt kommt es zur Begegnung, der ersten Begegnung von Rupa und Sanatana. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt eine 15-minütige Pause einlegen. Ich finde es gut, immer so Pausen zu machen, aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, man kann sich erfrischen und wieder das Gesagte ein bisschen bewegen und außerdem die menschlichen Notwendigkeiten erfüllen. Sandris kann auch chanten. Hare Krishna. Also in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Das ist hier auch. Nachdem dieser denkenswürdige Kirtan zum Ende gekommen war, hat sich Lord Chaitanya Mahaprabhu ein Nachtquartier in Ramakeli gesucht. Meistens ist irgendein Brahmana auf ihn zugetreten und hat gesagt: Bitte, Juwel unter den 2-mal Geborenen, komme und schlafe in meinem Hause. Und Lord Chaitanya wurde dann Gast von diesem Brahmana. Nun, In dieser Zeit kam Rupa und Sanatan, der Premier und der Innenminister. Sie hatten kein Hemd an, sondern ein Tuch um den Hals. Das heißt, ein Zeichen der Demut. Und sie hatten in ihrem Mund ein Strohhalm. In unseren Schriften findet man das immer wieder, dass jemand, der eine große Demut an den Tag legt, einen Strohhalm in den Mund nimmt. Was hat das zu bedeuten? Weil solch ein Devoti findet sich wie ein Vieh, das am Boden ist und einen Strohhalm im Mund nimmt. Es sieht sich sozusagen wie ein Vieh an, so demütig. Und so kamen die beiden Brüder zu ihm hin, um ihn zu treffen. Sie hatten ja schon einen Brief von ihm erhalten und kommen jetzt vor ihm. Und diese Begegnung ist sehr, sehr wichtig für uns alle. Und ich will ein bisschen über sie vorlesen aus den Heiligen Schriften. In großer Demut nahmen beide Brüder Strohbüschel zwischen die Zähne, und indem sich jeder ein Tuch um den Hals band, fielen sie wie Stöcke vor dem Herrn nieder. Als die beiden Brüder Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, wurden sie von Freude überwältigt und aus Demut begannen sie zu weinen. Sri Chaitanya Mahaprabhu bat sie aufzustehen und sicherte ihnen alles Glück zu. Die beiden Brüder standen auf. Und indem sie wieder Stroh zwischen die Zähne nahmen, brachten sie demütig mit gefalteten Händen ihre Gebete dar. Und jetzt kommen die Gebete. Maxi, jetzt musst du ein bisschen ruhige Atmosphäre machen, weil jetzt kommen ja die Gebete. Alle Ehre sei Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, dem barmherzigsten Retter der gefallenen Seele. Alle Ehre sei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Herr, wir gehören zur niedrigsten Klasse von Menschen und unser Umgang und unsere Beschäftigung sind von niedrigster Art. Deshalb können wir uns dir nicht vorstellen. Wir schämen uns sehr, hier vor dir zu stehen. Sie betrachteten sich als so niedrig, weil sie, obwohl sie von brahmanischer Herkunft waren, im Dienste der Musulmanen standen, die Fleischesser waren. Sicherlich, das war eine notwendige Sache, um weitere Gräueltaten zu vermeiden, aber sie fühlten sich nicht gut dabei. Und sie sagten, lieber Herr, und ich finde, es ist sehr schön für einen Devoti, der vor Krishna tritt oder von Krishna akzeptiert werden möchte, diese Haltung hier zu sehen. Lieber Herr, lass uns dir mitteilen, dass niemand sündiger ist als wir. Noch gibt es jemand, der ein größerer Frevler ist. Wenn wir von unseren sündhaften Handlungen sprechen wollten, würde uns sogleich Scham überkommen, ganz zu schweigen davon, sie aufzugeben. Nicht so empfindet ein Devoti, oh, wenn ich mich an meine vorangegangenen Tätigkeiten erinnere, schneide ich nicht sehr gut ab. Beide Brüder baten flehentlich, lieber Herr, du hast dich inkarniert, um die gefallenen Seelen zu befreien. Du solltest bedenken, dass es in dieser Welt niemand gibt, der so gefallen ist wie wir. Du hast die beiden Brüder Jagai und Madai befreit, doch um sie zu befreien, brauchtest du dich nicht so sehr zu bemühen. Die Brüder Jagai und Madai gehörten zur Brahmana-Kaste und sie wohnten in dem heiligen Ort Navadvip. Sie dienten niemals Menschen der niederen Klasse, noch waren sie Werkzeuge für abscheuliche Handlungen. Jagai und Madai hatten nur einen Fehler. Sie waren sündhaften Handlungen ergeben. Jedoch können große Mengen